herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carrots and Coffee Radio. Genau genommen zu der Audioversion des dritten und letzten Teils meiner kürzlich erschienenen mehrteiligen Videoreihe rund um das immer wichtiger werdende Thema Bitterstoffe. Wie bereits in den letzten beiden Folgen angesprochen, zeige ich in den Videos einige Abbildungen, um Gesagtes anschaulicher und auch besser verständlich zu machen. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich auch die Videos anzuschauen. Ich denke aber, du kannst auch schon eine Menge aus der Audioversion mitnehmen, deshalb schau einfach, wie gut du folgen kannst und welche Version zudem praktischer gerade für dich ist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge und dann einem neuen interessanten Thema. Lass dich also überraschen. In diesem Video heute möchte ich die wohltuenden Effekte bitterer Pflanzenstoffe auf unsere Leberfunktion, auf körpereigene Entgiftungsprozesse sowie ihren beachtlichen Einfluss auf unser Fettgewebe und unseren Energiestoffwechsel vorstellen. Ja, und zum Ende des Videos möchte ich schließlich noch darauf eingehen, wie du Bitterstoffe am besten in deinen Alltag integrieren kannst und auf was du bei der Auswahl eines guten Bitterstoffprodukts achten solltest, sofern du ein solches einsetzen möchtest. Okay, dann legen wir los und schön, dass du heute hier mit dabei bist. Wie im ersten und zweiten Teil meiner Präsentation über Bitterstoffe ja bereits besprochen, zeigen Bitterstoffe deutliche Effekte auf unsere Verdauungsfunktion, indem sie die Produktion und die Abgabe verschiedenster Verdauungssäfte fördern. Und wie diese Abbildung nochmal zeigt, brauchen wir stattliche 7 Liter, damit alles reibungslos läuft. Und genau auf diesen Prozess, auf die Bildung dieser Verdauungssäfte, haben Bitterstoffe deshalb Einfluss, weil sie im oberen Verdauungstrakt an Bitterrezeptoren binden und dadurch die Ausschüttung verschiedenster Magen-Darm-Hormone aus Schleimhautzellen im Dünndarm bewirken. Neben den in dem Zusammenhang bereits erwähnten Hormonen wie GLP-1, Sekretin und Gastrin wird dadurch auch das Hormon Cholezystekinin, kurz CCK, freigesetzt. Und dieses ist im Rahmen unseres heutigen Themas deshalb von Bedeutung, weil es speziell die Gallenblasenkontraktion und den Gallenfluss anregt. Ja, Bitterstoffe gelten nicht ohne Grund als einer der stärksten Stimuli für unsere Gallenblase, die täglich von der Leber produzierte Galle empfängt, sie anschließend schön eindickt und dann bei Bedarf und entsprechender Stimulation zur Verdauung von Fett und Eiweiß an den Darm abgibt. Dadurch, dass Bitterstoffe den Gallenfluss anregen, helfen sie aber keinesfalls nur bei der Verdauung, sondern können sie entsprechend auch die Bildung von Gallensteinen vorbeugen. Der Grund? Durch den regelmäßigen Abfluss von Galle in den Darm sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Gallebestandteile zu Gallensteinen auskristallisieren. Hinzu kommt, dass Bitterstoffe sehr wahrscheinlich auch den Anteil an Gallensäuren und Phospholipiden in der Galle erhöhen, welche beide dafür sorgen, dass das in der Galle befindliche Cholesterin in Lösung gehalten wird. So können Bitterstoffe auch über diesen Mechanismus einer Bildung von Gallensteinen helfen vorzubeugen. Bitterstoffe sind deshalb in der Tat das Beste, was der Gallenblase passieren kann. Und das ganz besonders, wenn sie regelmäßig eingenommen werden. Ein guter Gallefluss hat darüber hinaus aber noch viele weitere Vorzüge. Er sorgt auch dafür, dass wir besser über den Darm bzw. den Stuhlgang entgiften. Die Erklärung dafür ist, dass die Galle immer recht viele Schadstoffe enthält, die von der Leber zuvor in eine wasserlösliche und ausscheidbare Form überführt wurden. Mit nun dieser Anregung der Gallenblasenkontraktion können diese Giftstoffe folglich nun effektiv in den Darm entleert und durch den zusätzlich abführenden Effekt der Gallensäuren schließlich auch zügig mit dem Stuhl den Körper verlassen. Eine solche regelmäßige Ausscheidung von Giftstoffen über Galle und Stuhl ist absolut lebensnotwendig, denn viele chronische Krankheiten sind heute auf eine unzureichende Entgiftung sowie Ausscheidung von Schadstoffen über den Darm zurückzuführen. Seien es nur Schadstoffe, die wir von außen aufgenommen haben, oder auch Schadstoffe, die jeden Tag als Stoffwechselendprodukte in unserem Körper selbst entstehen bzw. die wir selbst bilden. Auch verhindert ein guter Gallefluss von der Leber zur Gallenblase und in den Darm hinein, dass es zu einem unerwünschten Rückstau von Schadstoffen ins Blut kommt und infolge dann Schadstoffe vermehrt den Nieren zugeführt werden, wo sie alternativ ausgeschieden werden. Eine solche Mehrbelastung der Nieren bzw. eine solche Umleitung zusätzlicher Giftstoffe zu den Nieren gilt es unbedingt zu vermeiden, da die Nieren sehr sensible Organe sind, die leichter Schaden nehmen bzw. weniger regenerationsfähig sind als zum Beispiel unsere Leber. So können wir die Nieren durch den besseren Gallenfluss dank Bitterstoffen also entlasten, was gerade angesichts der Zunahme an Nierenerkrankungen durch zum Beispiel die Zunahme an Diabetes, Prädiabetes und Bluthochdruck heute von wirklich großer Bedeutung ist. Bitterstoffe tragen aber nicht nur über die Anregung des Gallenflusses zu einer besseren Ausscheidung der Giftstoffe bei, sondern sie wirken auch ganz direkt auf enzymatische Entgiftungsenzyme in der Leber. Genau genommen beeinflussen sie sowohl die Aktivität als auch die Bildung dieser Entgiftungsenzyme in der Leber. So beobachten wir häufig eine Zunahme der Aktivität sogenannter Phase-2-Enzyme durch Bitterstoffe bei gleichzeitiger Drosselung der Aktivität von Phase-1-Enzymen. Dies ist deshalb von Bedeutung, da die Entgiftung von toxischen Substanzen in der Leber über zwei Phasen erfolgt, bei der alle fettlöslichen Giftstoffe in ihre wasserlösliche und damit ausscheidbare Form überführt werden. Im ersten Reaktionsschritt, also dieser Phase 1, entsteht dabei interessanterweise immer zunächst ein noch toxischeres und hochreaktives Zwischenprodukt, bevor dieses dann im Schritt 2 entschärft und in eine ausscheidbare, wasserlösliche Form überführt wird. Eine Drosselung der Phase 1 bei gleichzeitiger Aktivierung von Phase 2 durch Bitterstoffe ist deshalb sehr vorteilhaft, da so ein schnelles Anfluten und ein Anstau toxischer Zwischenprodukte aus Phase 1 verhindert wird. Und durch eine Aktivierung von Phase-2-Enzymen durch viele Bitterstoffe wird zeitgleich die Überführung dieser reaktiven Zwischenprodukte aus Phase 1 beschleunigt. Gerade für Menschen mit einer schnellen Phase 1 und einer verlangsamten Phase 2, was in erster Linie genetisch bedingt ist, können Bitterstoffe so von großem Nutzen sein. Das heißt, toxische Zwischenprodukte können folglich weniger Schaden anrichten. Und hinzu kommt, dass durch die Anregung des Galleflusses und der harntreibenden Wirkung vieler Bitterstoffe auch die Phase 3 der Entgiftung gefördert wird, unter der man im Grunde nichts anderes als die Ausscheidung der Gifte aus der Zelle und aus dem Körper versteht. Ja, auf der folgenden Folie sehen wir mal ein paar Beispiele für bittere Pflanzenstoffe und deren Wirkung auf die verantwortlichen Leberenzyme und Entgiftungsschritte. Das Kürzel CYP, was hier öfter auftaucht, steht für eine große Gruppe an Enzymen der Phase 1 und GST und UGT zum Beispiel für Enzyme der Phase 2. Besonders gut untersucht ist in dieser Hinsicht übrigens die Familie der Flavonoide und Stilbene, welche zwei Untergruppen der bereits erwähnten bitteren Polyphenole darstellen. Bekannte Vertreter dieser Gruppen sind beispielsweise das Quercetin, das Resveratrol oder auch das Curcumin. Besonders große bzw. die höchsten Konzentrationen solcher Polyphenole finden wir übrigens in Kräutern und Gewürzen, wie man auf dieser Folie sehr schön sehen kann. Nelke, Zimt, Ingwer oder auch Koriandersamen stechen in dieser Untersuchung bezüglich ihres Polyphenolgehalts pro Gramm besonders hervor. Aber auch das Sulforaphan, eine bittere Substanz in Kohlgewächsen, allen voran in Brokkoli und ganz besonders in Brokkolisprossen, ist hinsichtlich seines entgiftungsfördernden Potenzials sehr gut untersucht und deshalb hier unbedingt mit zu erwähnen. Sulforaphan kann aber interessanterweise nicht nur Entgiftungsenzyme in ihrer Aktivität steigern, es kann, wie zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe zum Teil auch, zusätzlich auch die Aktivität und Neubildung von antioxidativ wirkenden Enzymen hochfahren. Das heißt, Bitterstoffe helfen uns nicht nur beim Entgiften, sondern veranlassen unseren Körper auch dazu, selbst körpereigene Antioxidantien zu bilden und so vor einer Vielzahl von Zellschäden und Entzündungen zu schützen, die durch freie Radikale zum Beispiel entstehen. Bitterstoffe sind somit im Grunde eine Art Reiztherapie oder man könnte auch sagen, ein klassisches Beispiel für Hormesis. Und was genau bedeutet jetzt Hormesis? Hormesis kommt aus dem Griechischen, wo es so viel bedeutet wie Anregung oder Anstoß, und beschreibt das Phänomen, bei dem geringe Dosen einer potenziell giftigen Substanz bzw. eines stressauslösenden Umweltfaktors eine positive Wirkung auf den lebenden Organismus entfalten. Ja, man könnte vereinfacht das auch so ausdrücken: Was uns nicht umbringt, macht uns stark. Oder die Dosis macht das Gift. In der Abbildung rechts sehen wir dieses Prinzip mal veranschaulicht. Mit der Gabe einer Substanz steigt nämlich zunächst ihr Nutzen bzw. geht die Kurve nach oben, bevor sich dann nach Überschreiten einer bestimmten Menge dieser Effekt schließlich ins Negative kehrt und die Kurve unter die Mittellinie ins Negative fällt. Homöopathie ist folglich die Antwort unseres Körpers auf einen Stressor und entscheidend ist deshalb, den Reiz in der richtigen Dosierung zu setzen. Wenn dich das Thema Entgiftung übrigens näher interessiert und du tiefer in diese doch sehr spannende und heute immer relevanter werdende Materie eintauchen möchtest, dann sei dir an dieser Stelle mein Buch Toxfrei besonders ans Herz gelegt. Es erklärt genauestens, wie Entgiftung funktioniert und zeigt dir, wie du deine Gesundheit durch die Unterstützung körpereigener Entgiftungsprozesse, der Zuhilfenahme von Nährstoffen, einer optimierten Ernährung und durch die Wiederherstellung deiner Verdauungskraft extrem verbessern oder gar wiederherstellen kannst. Apropos Entgiftung, kommen wir jetzt nochmal auf die Leber, unser wichtigstes Entgiftungs- und Stoffwechselorgan, zurück. An dieser Stelle ist es mir nämlich sehr wichtig zu erwähnen, dass bittere Pflanzenstoffe sich auch positiv auf eine Vielzahl an Lebererkrankungen auswirken können. So sind sie beispielsweise in der Lage, vielen Stoffwechselstörungen in der Leber vorzubeugen, als auch deren weiteren Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Hier zu nennen wären insbesondere die sogenannte nicht-alkoholische Fettleber, heute auch als metabolisch assoziierte Fettleber bezeichnet, von der schätzungsweise heute 50% der westlichen Bevölkerung betroffen sind. Darunter auch immer mehr äußerlich schlanke Personen, wie ich im ersten Video bereits erläutert habe. Da ja eine Fettleber nicht wehtut und auch sonst meistens keinerlei Symptome außer vielleicht Müdigkeit hervorruft, wissen viele oft gar nicht, dass sie von einer verfetteten Leber betroffen sind. Neben der Fettleber zeigen bittere Polyphenole aber auch positive Effekte bei Leberentzündung, also der Hepatitis, die sich wiederum gerne aus einer Fettleber entwickelt, wenn diese nicht behandelt und ja besonders Körpergewicht reduziert wird. Die folgenden Folien zeigen beispielhaft mal verschiedene Polyphenole sowie ihr Vorkommen in Lebensmitteln und ihre Wirkung auf die Leber. Die zugrunde liegenden Mechanismen ihrer leberprotektiven Wirkung sind dabei bisher allerdings erst ansatzweise verstanden und hier ganz rechts aufgeführt. Was wir heute aber schon mal sagen können, ist, dass bestimmte Bitterstoffe bestimmte Signalproteine in den Leberzellen aktivieren, die dann wiederum Einfluss nehmen auf die Konzentration wichtiger Leberenzyme und Substanzen, die ihrerseits den Energie- und Fettstoffwechsel der Leberzellen erhöhen oder aber die Zelle vor oxidativen Stress und Entzündung schützen. Da ja viele Lebererkrankungen durch oxidativen Stress, Entzündung und durch Störung des Fettstoffwechsels gekennzeichnet sind, wird verständlich, dass sich Polyphenole hier quasi als kleine Leberschutzengel erweisen. Und die Gruppe der Polyphenole, die in der Forschung dabei häufig Erwähnung findet, ist die der sogenannten Flavonoide. Diese sind nicht nur in vielen farbigen Beerenfrüchten weit verbreitet, wie auf dieser Folie man mittig ja, auf Englisch sehen kann, sondern sie kommen auch in zahlreichen Gewürzen und Tees vor, wie jetzt auf dieser Folie zu sehen ist. Hier werden zum Beispiel mal das Naringenin in Oregano, das Quercetin in der Teepflanze oder das Apigenin in Kamille, Thymian und Oregano genannt. Neben den Flavonoiden spielen aber auch die Phenolsäuren hier auf der Folie eine große Rolle, die ebenfalls zu den Polyphenolen gehören und die wir unter anderem in Kaffeebohnen, in Oliven, in Olivenblättern sowie Artischocken finden. Offenbar gibt es darüber hinaus aber auch noch weitere Mechanismen, über die Bitterstoffe unsere Leber beeinflussen und den Fettstoffwechsel verbessern können. Ein Mechanismus scheint dabei über die sogenannten Gallensäuren zu laufen, die ich ja bereits im Zusammenhang mit der Fettverdauung erwähnt hatte. Wie sich nämlich mehr und mehr zeigt, sind Gallensäuren nicht nur unverzichtbar für die Emulgierung von Nahrungsfetten und die anschließende Spaltung und Absorption von Fetten aus dem Darm, sondern fungieren diese auch als Signalmoleküle. Das heißt, nach ihrer Abgabe aus der Gallenblase in den Dünndarm werden Gallensäuren zurück ins Blut absorbiert, um dann von der Leber später recycelt zu werden, sprich erneut an die Gallenblase abgegeben zu werden. Und auf diesem Weg, also auf dem Weg vom Darm zur Leber, interagieren sie dabei mit verschiedenen Gallensäurerezeptoren, die sich sowohl in der Darmschleimhaut als auch auf der Leber oder in den Leberzellen befinden. Und als Signalmoleküle stoßen sie dadurch Prozesse in der Leber an, die den Zuckerstoffwechsel und den Energieverbrauch des Körpers betreffen. Gallensäuren können demnach zum Beispiel die Insulinempfindlichkeit der Zellen verbessern und die Glukoseneubildung in der Leber drosseln. Und dieses beides wirkt sich blutzuckersenkend aus. Sie können aber auch den Energieverbrauch im Muskel- und Fettgewebe erhöhen und dadurch die Verstoffwechselung von Zucker und Fett im Körper steigern, was ebenfalls den Blutzucker zu senken hilft. Ja, diese nächste Folie zeigt einmal den Überblick, auf welche Organsysteme Gallensäuren alles eine Wirkung entfalten und dass ihre Wirkung ähnlich wie bei den Bitterstoffen über die Interaktion mit speziellen Rezeptoren hervorgerufen oder ausgelöst wird. Die Abbildung zeigt dabei, dass der Einfluss der Gallensäuren über den auf die Leber, die Bauchspeicheldrüse oder auch das Fettgewebe hinausgeht. Das heißt, Gallensäuren können auch die Schilddrüsenfunktion und damit den Energieverbrauch des Körpers beeinflussen. Denn der Energieverbrauch wird ja maßgeblich durch die Schilddrüsenfunktion bestimmt. Wie die Abbildung außerdem zeigt, können Gallensäuren aber sogar protektive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System ausüben und sogar das Immunsystem modulieren. Es zeigen sich somit interessante indirekte Effekte, die durch Bitterstoffe im Körper angestoßen werden, weil Bitterstoffe die Gallensäureproduktion und Gallensäureabgabe stimulieren. Besonders interessant fand ich bei meinen Recherchen zu den Bitterstoffen und den Gallensäuren übrigens auch, dass beide das sogenannte braune Fettgewebe aktivieren. Das braune Fettgewebe ist eine ja ganz besondere Form von Fettgewebe, das sich nicht nur optisch in seiner Farbe vom Rest des Körperfetts unterscheidet, das heißt, es ist braun statt weiß, sondern es ist auch ein Fettgewebe, das wesentlich stoffwechselaktiver ist als das weiße Fettgewebe. Die Farbe kommt dabei übrigens dadurch zustande, dass braunes Fettgewebe stärker von Blutgefäßen durchzogen ist und mehr Mitochondrien mit hämhaltigen Enzymen enthält. Ja, genau genommen hat das braune Fettgewebe eine ganz andere Funktion im Körper als das weiße Fettgewebe. Im Gegensatz zum weißen Fettgewebe, das ja primär der Energiespeicherung dient, übernimmt das braune Fettgewebe die Funktion der Erzeugung von Körperwärme. Dies macht es, indem seine Mitochondrien primär Wärme abstrahlen, statt ATP zu bilden, welches der Körper nun weiter nutzen könnte. Als Konsequenz kommt es durch die erhöhte Wärmeabstrahlung zu einem erhöhten Energieverlust bzw. einem höheren Energieverbrauch oder Kalorienverbrauch des Körpers. Regen wir nun dieses braune Fettgewebe durch Gallensäuren in seiner Aktivität an, kann sich dies erhöht auf unsere Stoffwechselrate, mitunter günstig auch auf unser Körpergewicht, aber in jedem Fall positiv auf unsere Stoffwechselgesundheit auswirken. Neben Gallensäuren hat man übrigens mittlerweile noch viele weitere Substanzen identifiziert, die man von außen zuführen kann und die dieses braune Fettgewebe aktivieren. Und man geht davon aus, dass diese Substanzen nicht nur das braune Fettgewebe aktivieren können, sondern sie auch weißes Fettgewebe dazu bewegen können, sich in sogenanntes beiges Fettgewebe, das heißt eine Zwischenstufe zwischen weißen und braunen Fettgewebe umzuwandeln. Ja, und zu diesen aktivierenden Substanzen gehören interessanterweise wieder viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe mit bitterem Geschmack, die vor allem in Gewürzen, in Kräutern oder Tees sich befinden, aber auch Schadstoffe Omega-3-Fettsäuren oder Pflanzen, die stimulierende Substanzen enthalten und dem Stresshormon Adrenalin verwandt sind, scheinen Einfluss auf das braune Fettgewebe zu nehmen. In dem Zusammenhang sehr spannend finde ich auch, dass diese bitterherben und auch die scharfen Substanzen nicht nur die Bildung von neuen Mitochondrien im Fettgewebe, sondern auch in anderen Körperzellen anregen und zudem auch deren Funktion verbessern können. Kurz zur Erinnerung, Mitochondrien sind ja jene Organellen in unserem Körper, Zellen, für die Wärme als auch die Energiegewinnung zuständig sind. Ja, sie sind sowas wie, man sagte mal ganz gerne, die Kraftwerke in unseren Zellen, die Energie in Form des Moleküls ATP bereitstellen, indem sie zum Beispiel Kohlenhydrate und Fette mithilfe von Sauerstoff in der Zelle abbauen bzw. oxidieren. Mitochondrien sind aber auch noch an vielen weiteren wichtigen Prozessen beteiligt. Einer davon ist die erwähnte wichtige Entgiftung. Da Mitochondrien heute nur leider durch Umweltgifte, Entzündung und oxidativen Stress immer häufiger Schaden nehmen, sind drum alle Maßnahmen, die zu ihrer Regeneration beitragen, äußerst bedeutsam. Eine Vielzahl an Erkrankungen werden mittlerweile auf Schäden der Mitochondrien bzw. auf Störungen der Energiegewinnung in den Zellen, in den Mitochondrien zurückgeführt. Und Übergewicht und Überernährung sind leider einer der wesentlichen Faktoren, die zu einer Überlastung und Schädigung unserer Mitochondrien beitragen. Ja, wie die letzten Folien uns demnach gezeigt haben, bilden Bitterstoffe und Gallensäuren das perfekte Duo für mehr Mitochondrien und für auch gesündere Mitochondrien. Man könnte auch sagen, Bitterstoffe sind sowas wie Sport ohne Sport zu machen, beziehungsweise Sport von innen, der dazu führt, dass die Energiebereitstellung durch den Abbau von Kohlenhydraten und besonders von Fetten verbessert wird. Apropos Sport. Bei meinen Recherchen zum Thema Bitterstoffe bin ich zu meiner Überraschung auch auf äußerst interessante Studien gestoßen, die die Wirkung von Bitterstoffen auf die sportliche als auch körperliche Leistungsfähigkeit untersucht haben. Vieles deutet demnach darauf hin, dass Bitterstoffe auch die Leistung steigern können. Und zum jetzigen Zeitpunkt geht man davon aus, dass auch dieser Effekt über Bitterrezeptoren im Magen-Darm-Trakt vermittelt wird. Denn das Mundspülen allein mit bitteren Substanzen hatte nicht die gleichen Effekte wie das anschließende Herunterschlucken der bitteren Lösung. Anlass zu derartigen Untersuchungen zur Wirkung von Geschmack gaben übrigens vorangegangene Studien, bei denen man bereits beobachten konnte, dass schon alleine Mundspülung, zum Beispiel mit Zuckerlösung oder auch Kaffee, vor und während des Sports bereits leistungssteigernden Effekte hatte. Ihre Wirkung war dabei allerdings nicht über die Absorption des Zuckers oder des Koffeins aus dem Kaffee über die Mundschleimhaut zu erklären, weil die dazu notwendige Zeitspanne nicht ausgereicht hat. Man geht vielmehr davon aus, dass die Wahrnehmung eines bestimmten Geschmacks zur Erregung im ZNS führt, also im zentralen Nervensystem, die sich dann wiederum auf die Muskelleistung auswirkt. Auch vermutet man, dass die Erwartung einer bestimmten positiven Wirkung, zum Beispiel des Koffeins beim Kaffee, oder die Erwartung einer in Kürze anflutenden Energiemenge, also zum Beispiel den Kohlenhydraten beim Schmecken von etwas Süßem, eine wesentliche Rolle spielt. Allein die Erwartung oder der Placebo-Effekt hingegen sollen die Effekte nicht erklären können. Ja, vieles von dem, was wir jetzt so über Bitterstoffe erfahren haben und heute wissen, war zum Glück Menschen auch schon vor der Existenz der modernen Wissenschaft, das heißt vor vielen Jahrhunderten bis Jahrtausenden, bekannt. Wälzt man mal die Enzyklopädien der Natur- und Kräuterheilkunde, findet man ein ganz breites Einsatzgebiet dieser bitteren Kräuter und Pflanzen. So gelten sie beispielsweise als überliefertes Heilmittel bei Magen-, Leber-, Gallenblasenleiden, bei Übergewicht, Diabetes und Hauterkrankungen, bei Entzündungen, Fieber, Wassereinlagerungen, ja als Stärkungsmittel in der Rekonvaleszenz bis hin zum Mittel bei Depressionen. Ja, und wenig verwunderlich ist deshalb auch, dass man nahezu in allen Kulturen dieser Welt Formulierungen findet, die diesen bitteren Geschmack mit Heilwirkung verbindet. Hier mal ein paar nette Sprichwörter aus, ja, dem deutschsprachigen Raum. Ne, bitter im Mund, im Magen gesund, das hatten wir ja schon. Oder für süße Nascher und für alle, die bitter brauchen für die Galle. Hier auch mal ein Beispiel aus Japan, wo es übersetzt heißt, also das Japanisch lese ich jetzt hier nicht vor, aber es heißt, gute Medizin schmeckt bitter oder auch aus einem Sprichwort in Indien hier ins Englische übersetzt, bitter medicine cures the disease. Ja, und wo wir jetzt schon mal gerade bei Asien sind, ich hatte ja im ersten und zweiten Teil der Präsentationsreihe bereits erwähnt, dass der bittere Geschmack in der traditionellen chinesischen Medizin eine ganz entscheidende Rolle spielt, auf die ich jetzt hier noch mal gern eingehen möchte. Dort wird ja Bitteres dem Feuerelement zugeordnet, dem wiederum Herz, Blut, Dünndarm und ganz besonders der Verstand zugeordnet werden. Bitter kann laut ja, Auffassung der TCM deshalb das Herz-Kreislauf-System und das Blut beeinflussen, sowie die Aufmerksamkeit erhöhen und den Verstand schärfen. Es scheint sich also abermals zu bestätigen, was die Wissenschaft nun beginnt über den Geschmack herauszufinden. Jeder Geschmack hat seine spezifische Wirkung. In der TCM hat Bitter und das Feuerelement aber nicht nur eine Wirkung auf Organe, die dem Feuerelement selbst zugeordnet werden, sondern auch eine starke Wirkung auf nachgeordnete Elemente und deren zugeordnete Organe. Bitter wird, wie ich ja in ja, vorangegangenen Präsentationen schon erwähnt hatte, in der TCM als die Mutter des Erdelements verstanden und hat deshalb zusätzlich eine nährende, sprich positive Wirkung auf das Erdelement, hier mal in Gelb eingezeichnet. Da dem Erdelement seinerseits große Teile des Verdauungssystems, nämlich Magen und Milz bzw. die Bauchspeicheldrüse zugeordnet werden, kann Bitteres diese als die sogenannte Mutter stärken. Ja, übersetzt heißt es, dass eine Schwäche im Erdelement, die sich gerne durch eine schwache Verdauung mit Blähungen, Breistuhl, Süßgelüsten und Müdigkeit nach dem Essen bemerkbar macht, durch Bitteres behandelt werden kann. Auch sagt man dem bitteren Geschmack eine trocknende Wirkung auf den Organismus nach und hilft Bitter deshalb überschüssige Feuchtigkeit und Schleim aus dem Körper auszuleiten. Bitter wird deshalb in der TCM auch als Entwässerungsmittel zur Senkung des Blutdrucks, zur Blutreinigung und zum Aufbrechen von Schleim und Stagnationen durch zu viel Feuchtigkeit eingesetzt. Im Ayurveda, der indischen Medizinlehre vom langen Leben, werden dem bitteren und dem herben Geschmack übrigens sehr ähnliche Wirkungen zugeschrieben. Hier gibt es ebenfalls eine Fünf-Elemente-Lehre, bei der jetzt der bittere und der herbe Geschmack dem sogenannten Luftelement zugeordnet wird. Diesem bitterherben Geschmack werden dabei ebenfalls Eigenschaften zugeschrieben, die denen der TCM-Wirkung sehr ähnlich sind und zeigt uns, wie Menschen unterschiedlichster Kulturkreise und Regionen über reine Beobachtung zu ähnlichen wertvollen Erkenntnissen gekommen sind, wie wir heute durch die moderne Wissenschaft. Durch die Zuordnung von Bitter zum Luftelement verstärkt Bitter laut Ayurveda zum Beispiel die luftig bewegliche Vata-Energie. Ja, das deckt sich interessanterweise mit den zuvor genannten Erkenntnissen der modernen Forschung, die ja erste leistungssteigernde Wirkungen von Bitter auf Geist und Muskulatur nachweisen konnten. Gleichzeitig kann Bitter aber auch die feurige Pitta-Energie senken und der Schwere der Kapha-Energie entgegenwirken. Wir sehen also, wie vielseitig die Wirkungen des bitteren Geschmacks sind und wie gut sich seine Eigenschaften eignen, um zahlreichen heutigen Zivilisationskrankheiten, die uns heute belasten, entgegenzuwirken. Darunter ja allen voran Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Verdauungsstörungen und Entgiftungsschwächen. Ja, leider ist es aber gerade um die Bitterstoffe heutzutage schlecht bestellt, da Bitterstoffe zunehmend aus unserem Gemüse herausgezüchtet werden. Unser heutiges Kulturgemüse hat kaum noch etwas mit seinen Urvarianten gemeinsam. Das heißt, eine wilde Karotte oder eine wilde Gurke war damals kaum süß, eher bitter und auch um ein Vielfaches faseriger. Man kann deshalb von Glück reden, wenn man heute auf dem Markt noch einen, ja, Radicchio oder Endiviensalat erwischt, der so richtig schön bitter schmeckt. Das Gemüse heute ist ja das Ergebnis erfolgreicher Züchtung, die unser Gemüse und Obst süßer und auch faser- bzw. ballaststoffärmer gemacht hat. Hinzu kommt der zunehmende Einsatz von Pestiziden, der leider zur Folge hat, dass Pflanzen viel weniger der wertvollen bitteren sekundären Pflanzeninhaltsstoffe produzieren, die sie ja zum eigenen Schutz vor Insekten, Pilzen und Parasiten benötigen und in sich anreichern. Ja, durch diesen aufgesprühten künstlichen Schutz von außen wird ihnen quasi diese Arbeit des Selbstschutzes durch Bildung bitterer Pflanzenstoffe vielfach abgenommen. Ja, traurig ist zudem, dass es heute ein gesetzliches Verbot gibt, das auch noch das Handeln mit Saaten alter und damit nicht amtlich zugelassener Pflanzensorten verbietet, wodurch es zusätzlich noch zu einer immer größeren Vereinheitlichung und Verarmung des weltweiten Gemüse- und Obstangebots kommt. Ja, so werden sich die geschmacklich milden Sorten wohl leider immer weiter durchsetzen. Ja, stellt sich jetzt natürlich die berechtigte Frage, wie kommen wir heute noch an genug gesunde Bitterstoffe? Gemüse wie Radicchio, Endivie, Chicorée, Rucola oder auch Sprossen, wie zum Beispiel die von Boxhornklee, wären natürlich eine gute Option, ebenso wie Grapefruit und die Schale von Zitrusfrüchten. Problem aber hier ist, dass die meisten Menschen diese Lebensmittel nicht regelmäßig zu sich nehmen und die meisten es auch nicht schaffen, die empfohlene Mindestzufuhr von 5 Portionen Obst und Gemüse zu verzehren, welche ja noch eine ja, gute Quelle für andere bittere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe darstellen könnte. Ja, und bittere Getränke wie Grüntee, Schwarztee und Matetee oder auch Kaffee gäbe es ja auch noch, wären eine gute Option oder sagen wir mal eine weitere Option. Aber auch diese Bitterstoffquellen haben leider ihre Nachteile, weil sie nicht von jedem ohne weiteres vertragen werden oder auch in größeren Mengen nicht konsumiert werden sollten. Ja, angesichts dieser Einschränkungen und Problematiken sind in meinen Augen die beste Quelle für Bitterstoffe heute die Wildkräuter, verschiedene Küchenkräuter und auch eine Vielzahl an Gewürzen. Und der Grund ist, sie sind diejenigen Lebensmittel, die auch heute noch eine hohe bzw. die höchste Konzentration an bitteren Pflanzenstoffen enthalten und die zudem durch Züchtung kaum Einbußen in Sachen Bitterstoffen erfahren haben. Zu nennen wären hier beispielhaft mal Kräuter wie Löwenzahn, Gundermann, Enzianwurzel, Tausendgüldenkraut oder auch Gewürze wie Rosmarin, Salbei, Kurkuma oder Kardamom. Ja, eher ungeeignete Bitterstoffquellen sind in meinen Augen leider der ja erwähnte beliebte Kaffee sowie Röststoffe, Alkohol, Nikotin und zum Teil auch Kakao. Sie alle schmecken zwar bitter, haben aber leider auch einige für den ja, Menschen ungünstige Eigenschaften bzw. zeigen auch unerwünschte Effekte auf den Organismus. Ja, so ist Kaffee mit oder ohne Koffein beispielsweise nicht gerade ein Freund der Magen-Darm-Schleimhäute, begünstigt gerne Reflux und ruft auch oft Lebensmittelunverträglichkeiten hervor. Auch fördert Kaffee die Histaminfreisetzung aus Immunzellen, was gerade Kaffee gerade angesichts der zunehmenden Histaminproblematiken bzw. hohen Histaminbelastungen vieler Menschen zu einer eher suboptimalen Bitterstoffquelle macht. Ja, und Röststoffe, ob jetzt in Kaffee, Toast oder anderen Lebensmitteln, sind ebenfalls als Bitterstoffquelle eher ungeeignet, weil sie Substanzen mit reizenden und krebserregenden Eigenschaften in sich bündeln. Wie jetzt zum Beispiel mal Acrylamid, verzuckerte Proteine wie die Advanced Glycation Endproducts, auch AGEs bezeichnet, oder auch heterozyklische Amine und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, was es so alles gibt. Ja, und der Kakao und die Bitterschokolade ist als Quelle für Bitterstoffe bzw. bittere Polyphenole auch nur in begrenzten Mengen empfehlenswert, weil Kakao leider nicht selten stark mit Schwermetallen belastet ist und ebenfalls bei Histaminproblematik unverträglich ist. Ja, und last but not least die alkoholischen Getränke sowie das Nikotin. Auch diese sind keine empfehlenswerten Bitterstoffoptionen, weil sie sich als ja, kanzerogen erwiesen haben und auch nur in sehr kleinen Mengen in der Ernährung ja, toleriert werden können und sollten. Ja, ich denke, die sicherlich cleverste Art und Weise, heute an gesunde Bitterstoffe zu kommen, beziehungsweise diese in den Alltag einzubauen, sind deshalb ausgesuchte Bitterkräuter und Gewürze in ihren unterschiedlichsten Zubereitungsformen, sei es jetzt als Pulver, in Kapseln oder auch als Tropfen. Ich persönlich favorisiere sie ja in ihrer Urform, beziehungsweise in einer Zubereitungsform, die möglichst nah an der Natur bleibt. wie zum Beispiel als Teepulver. Von Vorteil wäre es außerdem, wenn man solche Zubereitungen und Mischungen auswählt, die aus möglichst vielen verschiedenen bitteren Pflanzen bestehen, beziehungsweise aus diesen hergestellt werden. Die Kombination aus mehreren Kräutern hat den Vorteil, dass zusätzliche Synergismen entstehen, die die Wirkung einzelner Kräuter noch verstärken können. Nicht ohne Grund ist das Kombinieren ja von Pflanzen eine Technik, die man schon seit Jahrhunderten in der Pflanzenheilkunde erfolgreich anwendet und nutzt. Und mittlerweile erkennt auch die moderne Wissenschaft, dass da was dran ist und diese Synergismen große Vorteile bieten. Ein gutes Beispiel wäre hier zum Beispiel die heute vielfach empfohlene Kombination von Kurkuma zusammen mit Pfeffer. Piperin im Pfeffer kann beispielsweise die schlechte Absorption von Kurkumin um ein Vielfaches erhöhen und damit schließlich seine antioxidative und antientzündliche Wirkung potenzieren. Siehe mal die Studie hier unten rechts eingeblendet. Ja, auch verhindert eine Kombination aus vielen verschiedenen Kräutern und damit Inhaltsstoffen, dass man, wenn man eine solche Bitterkräutermischung regelmäßig einnimmt, von einer der enthaltenen Bitterstoffe eventuell zu viel aufnimmt. Was man ebenfalls beachten sollte, ist, dass die Rezeptur, die man auswählt, Kräuter aus möglichst verschiedenen Klassen von Bitterstoffen enthält. So zum Beispiel unterscheiden wir ja zwischen erstens reinen Bitterstoffen oder reinen Bitterkräutern, zweitens Bitterkräutern mit zusätzlich ätherischen Ölen, drittens Bitterkräutern mit Schafstoffen, viertens Bitterkräuter mit Gerbstoffen, fünftens solchen mit Schleimstoffen und sechstens Bitterkräutern, die auch reich an Mineralsalzen sind. Entsprechend ihrer Zuordnung haben sie ganz unterschiedliche Wirkungsschwerpunkte. Reine Bitterstoffe wirken zum Beispiel primär verdauungsunterstützend, während solche mit ätherischen Ölen starke antibiotische und schleimlösende Eigenschaften aufweisen. Bei den Bitterkräutern mit Schafstoffen und solchen mit Gerbstoffen zeigen sich ebenfalls diese antibiotischen Effekte. Die Schafstoffe verleihen ihnen aber auch nochmal zusätzlich eine durchblutungsfördernde und stoffwechselanregende Wirkung. Bei den Bitterkräutern mit Gerbstoff wiederum haben wir den Vorzug, dass sie zusätzlich wunderbar entzündungs- und wundheilungsfördernde Wirkung entfalten können. Und last but not least die Bitterkräuter mit Schleimstoffen. Diese können die Schleimhaut beruhigen und zusammen mit vielen bitteren Polyphenolen auch den gesunden Darmbakterien als zusätzliches Futter dienen und über diesen Mechanismus die Darmflora nochmal positiv beeinflussen. Ja, wir sehen also, jede Bitterkräuterklasse hat ihre Vorzüge und im Verbund miteinander ergibt sich immer ein sehr schönes abgerundetes Orchester an Eigenschaften, die sich ja wunderbar ergänzen. In den Alltag einbauen kann man Bitterkräuter und Gewürze übrigens am bequemsten, indem man zum Beispiel Bitterkräuterpulver als Aufguss verwendet, sich eine Tropfenvariante sucht oder aber Kapseln einnimmt. Ganz je nach Vorliebe und in Abhängigkeit davon, wie geschmackssensibel man gegenüber Bitterem ist. Supertaster oder Bittereinsteiger sind sicher am besten mit Kapseln beraten, auch sind Kapseln sehr praktisch für unterwegs. Ihre Wirkung setzt dabei aber ein klein wenig später ein als zum Beispiel beim Pulver oder den Tropfen, da eine Kapsel sich ja erst im Magen auflösen muss und die Wirkung erst auf Magen-Darm-Ebene und nicht schon im Mund ausgelöst werden kann. Beim Pulver und bei den Tropfen ist im Vergleich zu den Kapseln stets mit der schnellsten Wirkung zu rechnen, weil diese ja bereits mit Bitterrezeptoren und anderen sinnesverarbeitenden Zellstrukturen in der Mundschleimhaut interagieren und entsprechende Effekte auslösen. Von allen Varianten ist die Pulvervariante sicher die naturbelassenste und zudem am besten für Kinder und Stillende geeignet. Für Kinder deshalb, weil sie Kapseln ja relativ schlecht schlucken können und für Kinder und Stillende, weil sie lieber auf Alkohol verzichten sollten. Anmerkung kurz an dieser Stelle: Die Alkoholmenge also die in einer Portion Bittertropfen enthalten ist, ist meist äußerst gering und ungefähr vergleichbar mit dem Alkoholgehalt drei überreifer Bananen. Also nicht vergleichbar mit einem Kräuterschnaps und dergleichen. Zwinker-Smiley. Wer aber sicher grundsätzlich immer vorsichtig mit der Einnahme von Bitterstoffen sein sollte, sind Personen mit akuten Magenschleimhautentzündungen oder Magengeschwüren, da hier eine zusätzliche Anregung der Magensäure kontraproduktiv wäre. Hier sollte man erstmal alles abheilen lassen und vor allem die Ursache der Schleimhautschäden klären und ja, müssten gefunden werden. Die Anwendung von Bitterstoffen bzw. Bitterkräutern ist dabei übrigens super einfach und die Einnahme kann sowohl morgens nüchtern als auch vor oder nach einer Mahlzeit erfolgen. Morgens nach dem Aufstehen hat sich die Einnahme dann sehr bewährt, wenn man zum Beispiel seinen Appetit insgesamt über den Tag hinweg etwas drosseln und in puncto süß regulieren möchte. Anwender berichten, dass es ihnen nach morgendlicher Einnahme einfach sehr viel leichter fällt, gesündere Essensentscheidungen zu treffen und auch ihr Verlangen nach Süßen deutlich abnimmt. Auch ist gerade die morgendliche Einnahme von Bitterkräutern, zum Beispiel als Aufguss, zur Anregung des morgendlichen Stuhlgangs geeignet, weil Bitterstoffe zum einen die Gastrinproduktion im Magen und zum anderen den Gallefluss anregen. Das Hormon Gastrin als auch die Gallensäuren stimulieren wiederum die Peristaltik. Wer Bitterstoffe nicht gerne nüchtern einnimmt, kann sie wie gesagt aber auch vor oder nach einer Mahlzeit einnehmen. Circa 15 bis 30 Minuten vorab eingenommen, können sie sehr schön die Verdauungsorgane aktivieren. Das heißt, Bitterstoffe fördern dann die Durchblutung der Schleimhäute und Verdauungsorgane, wodurch wiederum die Abgabe von Verdauungssäften einschließlich der Verdauungsenzyme verbessert wird. Auch können sie bei Einnahme vor einer Mahlzeit die Kohlenhydrattoleranz verbessern. Das heißt, dass Kohlenhydrate, die mit der Mahlzeit aufgenommen werden, den Blutzucker dadurch weniger stark ansteigen lassen. Last but not least kann man Bitterstoffe auch nach einer Mahlzeit zu sich nehmen. Diese Variante ist besonders dann angezeigt, wenn einem Völlegefühl oder Übelkeit plagen, weil man zum Beispiel zu viel, zu spät, zu fettig oder auch das Falsche gegessen hat. Auch bei sich einstellender Müdigkeit nach dem Essen, Stichwort Fressnarkose, oder wenn man meint, unbedingt nach dem Essen noch was Süßes zu brauchen oder auch das Gefühl hat, man könnte ewig weiter essen, sind ein kräftiger Bitterkräuter-Espresso aus zum Beispiel Bitterkräuterpulver oder ein paar Bittertropfen die optimale Wahl sowie eine natürliche Fressbremse. Ja, Bitterstoffe sind echt das Beste, was Bauch und Figur passieren kann und sorgen schnell für ein erleichterndes Gefühl und helfen auf natürliche Weise so auch bei der Gewichtsreduktion. Ja, nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass sich gerade ein Bitterkräuterpulver sehr vielseitig einsetzen lässt. So ist so ein Pulver zum Beispiel eine tolle Zutat fürs morgendliche Ölziehen oder kann auch direkt zum Spülen des Mundraums oder fürs Zähneputzen verwendet werden. Das sind zum Beispiel Anwendungsbereiche, die man gerade dann mal ausprobieren kann, wenn man mit Entzündungen wie Aften oder Zahnfleischbluten zu tun hat oder man zu Hefepilzinfektionen oder auch Kariesanfälligkeit neigt. Ja, und finally, wer das gerne mal probieren möchte, kann Bitterkräuter auch als kleine Brise direkt über Salate oder Gemüsegerichte streuen oder sich damit mal Kakao, Kaffee oder einen Smoothie aufpimpen. So lässt sich dann verschiedenen Gerichten und Getränken entsprechend noch ein weiterer gesundheitlicher Mehrwert verleihen. Aber das ist allerdings ja persönliche Geschmackssache und muss jeder individuell für sich ausprobieren. Ja, zum Schluss ebenfalls erwähnen möchte ich, dass ein Wirkungsverlust bei der Einnahme von Bitterstoffen kaum beobachtet wird. Sollte man jedoch mal das Gefühl haben, dass der Effekt etwas nachlässt, würde ich immer empfehlen, hin und wieder mal eine kleine Pause von ein paar Tagen einzulegen oder aber auch die Zubereitungsform mal zu wechseln. Das heißt, statt Bittertropfen mal Bitterkräuterpulver oder Kapseln zu nehmen oder statt Tropfen mit Alkohol auch mal solche ohne Alkohol auszuprobieren. Einfach der Grund ist, Wasser, Alkohol, Honig, Essig und andere Zutaten in solchen Bitterstoffpräparaten können unterschiedliche Bitterstoffe aus den Pflanzen herauslösen und verleihen dem Produkt deshalb ihr ganz individuelles Spektrum an Bitterstoffen. Hinzu kommt, dass die weiteren Zutaten selbst natürlich auch einen ganz eigenständigen Effekt auf den Körper haben können, sodass jedes der Zubereitungsvarianten ein und derselben Rezeptur im Grunde nochmal ein ganz ja, eigenständiges Bitterstoffprodukt darstellen. Ja, und zu guter Letzt kann es auch sinnvoll sein, mal den Einnahmezeitpunkt am Tag zu verändern, denn das setzt auch nochmal einen anderen Reiz. Das heißt, man könnte Bitterstoffe auch mal vor dem Zu-Bett-Gehen nehmen, statt zum Beispiel vor einer Mahlzeit oder statt morgens. Ja, mein Fazit. Bitterstoffe sind eine solch immense Bereicherung für unsere Gesundheit und sie sind super vielseitig, sowohl was ihre Wirkung als auch ihre Anwendungsbereiche und die verschiedenen Darreichungsformen betrifft. Ich kann deshalb nur jeden ermutigen, sich wieder ein Quäntchen Bitter zurück ins eigene Leben zu holen und Bitterstoffe täglich ein bis zweimal in die eigene Tagesroutine einzubauen. Denn das Leben bzw. unsere Ernährung heute ist schon süß und leider oft auch noch ungesund genug. Ja, dann sage ich an dieser Stelle wieder Danke fürs Zuschauen und hoffe, die Videoreihe hat dich inspiriert. Wenn du Interesse an weiteren Videos zum Thema Ernährung und Gesundheit hast, dann sehr gerne den Kanal abonnieren oder dich auch in meinen Newsletter eintragen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.